ARD.
Ich würde niemals Wikipedia-Einträge fälschen. Aber ich habe mal eine Todesanzeige aufgegeben mit den Daten von mir.
Wieso? Also in welchem Rahmen war das?
Einfach nur so. Ich glaube, mir war langweilig.
Okay. Also bei uns war es auch so, meine Mutter ist gestorben, da war ich 19. Also wenn ich so an mein Leben denke, gab es die Zeit vor dem Tod meiner Mutter und die Zeit danach.
Es gibt ja so diesen Spruch, leb jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Der ist voll scheiße. Im Grunde habe ich gemerkt, es macht viel mehr Spaß, jeden Tag so zu leben, als wäre es dein erster.
Deep Shit. Das ist deep. Ja. Leute, lass das mal kurz sagen.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Niklas von Lipzig
und
Herzglitzer Ralf Runus Elvis Maria Kaspers.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
Hallo, zurück bei 1+1. Ich wollte gerade 1 gegen 1 sagen, aber das ist ja totaler Schwachsinn. Das
du, wer weiß, kann alles noch so kommen. Vielleicht wird es auch noch ein 1 gegen 1.
Zweite Folge.
Und das heißt, wir schießen direkt rein, gar kein großes Intro und machen direkt weiter. Ich habe dich jetzt gerade schon vor der Folge nämlich angesprochen in meiner krassen Recherche zu dir als Person, die natürlich über die letzten 7 Wochen stattgefunden hat. Ist mir nicht entgangen, dass du gesichtsblind bist.
Ja.
Wie doll ist das bei dir ausgeprägt? Denn mein bester Freund David ist auch gesichtsblind.
Also das ist ja so ein Spektrum, wie man Gesichter erkennen kann. Auf dem einen Ende gibt es die Super Recognizer, die jedes Gesicht wiedererkennen. Du kannst auf einem Konzert gewesen sein, 10.000 Leute, und wenn du 10 Jahre später jemanden triffst, der auf dem Konzert war, dann sagst du, Lionel Richie, 2001, du warst da.
Perfekt.
Und dann gibt es die absolut gesichtsblind sind, die wirklich, also die erkennen Gesichter, die erkennen menschliche Gesichter, können die aber nicht zuordnen. Also sie sehen 2 Augen, Mund und Nase und erkennen, das ist ein Gesicht, aber wissen nicht, wer das ist. Bei denen ist es so extrem, wenn das vererbt wird und es ist vererbbar und die Kinder haben das auch, dann müssen die irgendwelche Zeichen abmachen, weil sonst die Eltern ihr Kind nicht an der Schule abholen können und die Kinder nicht wissen, zu wem sie gehen sollen.
Ach, das ist tatsächlich dann sogar bei Leuten aus dem näheren Umfeld, die sie nicht erkennen können.
Also wenn du es ganz extrem hast, ja, dann musst du sagen, okay, ich trage heute eine pinkfarbene Mütze und du bitte auch. Und dann daran erkennen wir uns.
Okay, das ist ja krass. Okay, das wusste ich nicht, dass das so stark
ist. Das ist so, das sind so die Extremen. Ich bin irgendwo in der Mitte, aber mehr Richtung gesichtsblind. Also ich weiß, als mein erstes Kind geboren wurde und ich hatte den so in meinem Arm im Krankenhaus, und ich habe mich daran erinnert, was die Leute vorher mir gesagt haben, wenn du das Kind im Arm hältst, und du wirst dieses Gesicht wirst du unter Tausenden sofort wiedererkennen. Und ich dachte so, nee, was stimmt nicht? Also ich könnte jetzt rausgehen, wieder reinkommen, ich könnte nicht sagen, ob das mein Kind ist oder ob das ein anderes Kind ist, ob der ausgetauscht worden ist. Und das fand ich schon so ein bisschen seltsam, aber habe das erstmal so abgehakt als, ja, vielleicht ist es die Aufregung, keine Ahnung was. Und dann ist mir total aufgefallen, zum Beispiel bei so Filmen wie Herr der Ringe, ey, da bin ich voll überfordert. Diese ganzen Menschenfiguren.
Ist das jetzt Gandalf oder Gollum? Ich bin mir nicht sicher.
Boromir, Faramir, Gandalf.
Ja gut, okay, da fair enough ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Die sind also Boromir, Faramir etc. pp., da brauchst du keine Gesichtsblindheit für, um komplett verwirrt zu sein.
Ja, danke.
Alle coole lange Haare.
Alle Bart.
Alle ein Bart. Alle so ein bisschen Lofi schlecht drauf. Das ist schon, ja.
Das fand ich so hart. Und genau so habe ich es eben auch abgespeichert. Die sind einfach ähnlich. Kein Wunder, dass ich nicht erkenne. Und dann, klar, wenn du so Filme guckst und du hast irgendwie eine Figur, ich musste immer fragen, kennen wir den jetzt schon oder ist der neu? Vor allem, wenn die anders ausgeleuchtet waren und das Gesicht anders aussieht, habe ich totale Probleme. Aber ich dachte immer, ja, auch wenn ich Leute auf der Straße nicht erkenne, vielleicht bin ich doch nicht so interessiert an Menschen, wie ich mir immer selbst vormache. Und dann haben wir irgendwann bei Quarks, Dimension Ralf, ein Video gemacht über Gesichtsblindheit, Prosopagnosie. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, so als, ja, Krankheit ist es ja nicht, aber als Eigenschaft. Und da ist mir das erste Mal klar geworden, das ist kein Desinteresse an anderen Menschen. Es gibt einfach Leute, die können Gesichter nicht wirklich erkennen.
Ja.
Und da gehöre ich zu. Und klar, man kann sich so helfen, indem man andere Merkmale sich reinschafft. Also bei dir wüsste ich ganz genau, blondierte Haare und
groß.
Groß. Ja. Fertig. Seitdem wir einen Hund haben, ist es auch einfacher im Park. Kann immer die ganzen Hundebesitzer an den Hunden erkennen.
Sehr gut.
Also wahrscheinlich liegt es auch an den Haaren oder an den Hunderassen, keine Ahnung. Ja, und so ist das bei mir. Das heißt, je öfter wir uns sehen und treffen, desto mehr prägen sich bestimmte Sachen ein. Auch wie du dich bewegst oder wie du sprichst, sodass ich das dann irgendwie mit meiner Erinnerung verknüpfen kann.
Ich finde das insofern spannend, weil wie gesagt, David, mein bester Freund, der hat das auch. Und wir haben uns da eine Strategie entwickelt, weil er ist auch irgendwo da in der Mitte. Ne? Also er kann schon Leute erkennen, keine Frage. Aber weil man doch viel über diese sehr oberflächlichen Events dann tuckert, wo Menschen sind, wird das oft, vor allen Dingen dann für ihn natürlich, so sehr peinlich, weil sich Leute vorstellen. Und dann ist ja immer die Frage, was geben die Leute für ein Signal? So, entweder jemand kommt auf dich zu und sagt, hi, und streckt die Arme. So, jetzt musst du filtern. Okay. Kenne ich diese Person schon? Ist diese Person gerade nur einfach überfreundlich und will sich so vorstellen? Vielleicht ist es ja eine caring Person. Wenn man es falsch macht, das haben wir jetzt mittlerweile gelernt, sagt David dann, hi, ich bin David. Das ist der Fehler, weil dann rennst du meistens in die Sackgasse, dass die Person sagt, wir kennen uns. Mhm. Und dann ist halt peinlich. Deshalb, Strategie Nummer eins ist mittlerweile immer erstmal zu sagen, hey, wie geht's? So, und abzuwarten, ob was kommt.
Freundlich, unverbindlich.
Genau. Freundlich, unverbindlich, so dass du es offen lässt, dass man sich nicht sicher ist. Und dann hast du noch so ein paar Sekunden mehr Zeit, vielleicht den nächsten Satz abzuwarten. Wenn wir zusammen irgendwo sind, ist aber immer ganz klar die Regel, ich gehe vor. Wenn eine Person kommt auf David zu und ihn mit offenen Armen begrüßt, schmeiße ich mich fast dazwischen.
Das ist total nett von
super,
dir.
Super, und bin dann und sag dann so, hey, was geht, so und so. Dann drehe ich mich um zu David und gebe ihm ein zunickendes Zeichen, von wegen, kennen wir. Daraufhin weiß David dann so von wegen, hey, was geht, alles klar. Wer das dann jetzt am Ende ist, wie der Name der Person ist, weiß ich, by the way, meistens auch nicht, weil das ist so mein Laster. Ich Namen, keine Chance. Gesichter würde ich jetzt über mich selber sagen, extrem gut. Also ich kann Leute auch nach sehr langer Zeit sehr schnell wiedererkennen, dass ich diese Person kenne. Das ist aber auch alles. Ich weiß, ich kenne dich, ich weiß, wir haben uns schon mal gesehen. Ich zeige auf die Person und sage, hey, wir kennen uns, aber kein Plan. Und so spielen wir uns den Ball dann mal ein bisschen zu. Und das ist mittlerweile, funktioniert das ganz gut, aber auch manchmal leider. Also wir hatten das letztens in der Lanxess Arena in Köln, da saß vor uns die Managerin von einem befreundeten Podcaster und die haben wir wirklich schon viermal getroffen und auch über längere Zeit. Und David hat so freudig, als sie sich umgedreht hat, hat er die Hand hingestreckt und hat gesagt, hi, grüße David. Und ich war so, oh fuck, Alter. Und dann war es halt wirklich so, dass sie auch höchst irritiert war. Sie war wirklich so, ja, wir kennen uns und war auch sichtlich enttäuscht, weil man ja das schon auch, und das ist ja natürlich das Problem oder das Belastende daran, dass das ja wahrscheinlich als Unhöflichkeit wahrgenommen wird.
Ich gehe mittlerweile ganz, seitdem ich das Video gemacht habe, ganz offensiv damit um, weil es passiert mir regelmäßig auf Partys, vor allem wenn viele Menschen da sind, dass ich mich mit jemandem unterhalte und ist alles ganz nett, dann hole ich was zu trinken und dann haben die vielleicht Positionen gewechselt oder andere aus der Gruppe sind woanders hingegangen und dann sage ich, hi, hallo, ich bin Ralf. Und dann heißt es, ja, wir haben uns gerade eben unterhalten. Und dann ist eine der ersten Sachen, die ich immer sage, ich habe übrigens leichtes Problem, Gesichter zu erkennen. Und dann ist es auch okay, dann ist es nicht so schlimm.
Aber hattest du auch mal jemanden, der da so ein bisschen der Sparringspartner für dich war? Oder das mal so probiert, dass man da jemanden hat, der so ein bisschen Wingman-mäßig da dazukommt und sagt, pass mal auf, ich gebe dir einen Hint, ob die Person, ob du schon mal mit der gesprochen hast oder weiß nicht was? Oder warst du da da schon immer sehr selber ausgeliefert?
Da war ich dann meistens schon selbst ausgeliefert. Puh. Ja, das ist voll ätzend. Vor allem, wenn du nicht weißt, dass es diese Kondition gibt, diesen Zustand von, manche Menschen können das gut, manche können es nicht so gut. Dann fragst du dich echt, was stimmt nicht mit mir? Und das ist dann jetzt ganz angenehm. Zu dem Namen. Irgendwann mal so einen Trick habe ich mal mitbekommen, der ist großartig. Du sagst, sag mal deinen Namen. Und dann sagt er, keine Ahnung, mein Name ist David. Und dann sagst du, ich weiß deinen Vornamen, den Nachnamen meinte ich.
Ja, sehr, sehr gut.
Und das ist, das funktioniert ganz gut, überraschenderweise.
Das ist ganz gut. Ich kannte diesen Trick. Irgendwie ist der mir in der Praxis dann manchmal ein bisschen zu bieder, weil ich mir immer denke, fuck, was ist, wenn das nicht aufgeht? Was ist, wenn die Reaktion irgendwie anders ist und dann komme ich mit meinem coolen Satz dahinter nicht? Oder noch schlimmer, die andere Person kennt diesen Move und sagt so, Gott, das Ding ist aber wirklich, weil ich habe den schon öfter gehört, was ich tatsächlich mittlerweile probiere, aber auch das ist, also es ist ein halb guter Tipp, ist, den Namen nochmal einmal zu wiederholen, wenn er mir gesagt wird. Mhm. Das ist so ein bisschen in einmal ausgesprochen zu haben, damit du den nicht so hier rein, da raus. Sondern einmal, wenn eine Person sagt, Christina, sage ich, Christina, hallo, ich bin Niklas. Und sich nicht so fast so ein bisschen
hier rein, da raus.
Ja, und im Middle Point of Everything zu sagen, ich konzentriere mich so darauf, meinen Namen so cool und lässig und nett zu sagen, dass ich schon, ich habe wirklich die Sekunde danach keinen Plan mehr, wer vor mir steht.
Mhm. Ich schreibe mir das auf. Also ich mache eine kleine, ich habe ein kleines, entweder am Telefon, dass ich mir aufschreibe, Christina sieht so und so aus, macht das und das. Und dann, gerade bei Produktion, wenn ich weiß, wir sind jetzt eine Woche hier zusammen und heute stellen sich alle vor, mehr oder weniger, dann ist es total doof, wenn ich morgen nochmal frage, und was machst du und wer bist du? Also schreibe ich das alles immer auf, so dass ich das weiß und immer nachgucken kann. Meistens ja, auf der Dispo.
Oder vor so. Allen Dingen, weil es ja auch wirklich manchmal den Point of No Return, den kann man ja wirklich verpassen. Und wenn der einmal übersprungen ist, dann ist es richtig peinlich. Dann verbringst du einen halben Urlaub mit einer Person und bist die ganze Zeit so, ich habe keine Ahnung. Also wir haben eine super Zeit, wir verstehen uns auch fantastisch. Der Name hat irgendwie gar nicht so ein Gewicht, weil du brauchst ihn nicht mal, um mit einer Person zu bonden.
Aber, ja, aber was da gut hilft, du musst, wenn du in die Situation kommst, wo die Person da ist und du denkst, es reicht jetzt, ich bin jetzt eine Woche hier und ich weiß den Namen einfach nicht mehr, ich tue mal so, als hätte ich mir den Kopf angeschlagen und fake so ein bisschen so eine leichte Amnesie. Und dann kann ich sagen, ah, es ist gerade irgendwie ganz, ich habe voll die Kopfschmerzen. Und irgendwie habe ich so Aussätze. Sag mir mal, wie du heißt. Also so jetzt ganz platt.
Das klingt ja wirklich melodramatisch.
Das klingt so, aber es funktioniert.
Das ist die perfekte Überleitung zu einer
weiteren. Bin ich bescheuert? Ich habe es jetzt gerade verraten.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist das Ding eh gebastelt. Jetzt ist die Nummer durch. Also ich glaube, die Nummer würde ich an deiner Stelle nicht mehr spielen. Das könnte höchst peinlich ausgehen.
Das habe ich beim Kopf bei diesem Podcast gehört.
Stimmt es, dass du, wie gesagt, in dieser kurzen, es war natürlich keine 7 Wochen, kurzen Recherche, die ich zu dir als Person gemacht habe, um zu gucken, was ist da Interessantes, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte, stand, und da bin ich natürlich hellhörig geworden, dass du im Jahr 2013 mal aus Spaß oder welchen Gründen auch immer deinen Tod vorgetäuscht hast und bei Wikipedia auch eingestellt hast?
Ich habe nichts mit Wikipedia gemacht. Ich würde niemals Wikipedia-Einträge fälschen. Aber ich habe mal eine Todesanzeige aufgegeben mit den Daten von mir.
Wieso, also in welchem Rahmen war das?
Einfach nur so. Ich glaube, mir war langweilig.
Okay, rollen wir das nochmal auf. In welcher Situation hast du gelangweilt zu Hause rumgesessen? Vielleicht wieder in einer dieser Phasen, wo du gesagt hast, ich mache jetzt mal nichts. Mhm. Alles außer Podcast hören. Und dann hast du gedacht, naja, ich könnte aber was anderes Kreatives machen. Du gehst jetzt hin, also ich jetzt zum Beispiel, wüsste in erster Linie gar nicht, wo gehe ich hin, wenn ich eine Todesanzeige schalten möchte. Wo rufe ich an? Welche Internetseite besuche ich? Wo schicke ich einen Brief hin, um das zu machen? Da musst du ja schon, das macht man ja nicht mal eben so.
Nö, aber du kannst dann, also du rufst beim Kölner Stadtanzeiger an und fragst erstmal.
Hallo, hier ist Ralf Kaspers, ich bin tot und ich wollte mal gucken.
Es ist ja so, wenn du dir diese Doppelseite mit den Todesanzeigen ansiehst, da ist immer eine Telefonnummer drin angegeben, wo du anrufen kannst, wo du Sachen aufgeben kannst, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Nachweis brauchten, aber
Das ist ja schon mal eine sehr interessante Frage.
Das weiß ich gar nicht mehr. Der ist aber auch sehr schnell hergestellt. Also ich meine, du kannst ja alles verschicken heutzutage per Mail.
Das stimmt.
Und insofern, es ging überraschend einfach. Ich weiß, vielleicht habe ich auch, keine Ahnung, einen Praktikant erwischt, der das einfach so aufgenommen hat. Auf jeden Fall, ja, muss man da schon vorsichtig sein. Man sollte Leute, die den Kölner Stadtanzeiger lesen, vorwarnen, dass das nicht stimmt, was da drin steht. Ich glaube, ich habe es wirklich während der Ferien gemacht, wo es einfach langweilig war und wo ich nicht wusste. Das ist sowieso das Problem. Wenn mir langweilig ist, ich bin wie so ein Border Collie, der nicht beschäftigt wird. Und dann mache ich die schlimmsten Sachen.
Aber das ist ja, also das ist eine interessante Mischung irgendwie. Auf der einen Seite sagst du, du bist eine Person, die gut mal nichts tun kann, aber auf der anderen Seite bist du eine Person, die nicht nichts tun kann. Du brauchst diese Beschäftigung wie der Border Collie. Auf der anderen Seite sagst du, ich hänge auch einfach mal gerne total ab und bin mit nichts. Also
ich glaube, nee, es gibt Sachen, die langweilen mich einfach. Ja. Also Talkshows, die gucke ich mir nicht an eigentlich. Und wenn ich eingeladen werde, dann gehe ich dahin, weil ich weiß, es ist für bestimmte Sachen gut und wichtig, aber ich weiß auch, ich langweile mich da zu Tode. Und dann fange ich an, Scheiß zu machen. Also, ich weiß noch, ich war einmal beim Kölner Treff und wir waren vorher bei Wissen macht A im Studio. Und bei dieser Wissen macht A-Folge habe ich so ein Haarwuchsmittel genommen und meine Haare wurden immer länger und länger. Also, es war kein richtiges Haarwuchsmittel, aber das ist das, was wir erzählt haben. Und am Ende, in der letzten Moderation, sah ich aus wie Reinhold Messner so ein bisschen. Also ich hatte lange Haare, einen Vollbart und es war irgendwie, ja, es war ganz lustig, sah das aus. Und da dachte ich mir, ich schmink mich nicht ab. Ich gehe einfach so jetzt zum Kölner Treff. Und es war genau, das war das Beste überhaupt. Es war direkt so ein bisschen Irritation und ich hatte Spaß und es war mir gar nicht mehr langweilig, sondern ich konnte einfach mit den Haaren was machen.
Ja, das ist, also ist es denn so, dass bei dir, dass dich vor allen Dingen Sachen pushen? Also ich versuche rauszufinden, was es ist, was dich so antreibt, weil wir sollen uns ja hier auch kennenlernen. Ist es so, dass du irgendwas machen musst oder dass dich Dinge primär nicht langweilen, die so einen Progress mit sich bringen? Also dass da ein Prozess ist mit einem Start und einem Ziel, weil Dinge, die so, weil wenn wir jetzt über Talkshows reden, wenn wir über Podcasts reden, dann würde ich das jetzt mal so unter ein Ding schmeißen, das ist so Larifari-Nebenbeschäftigung. So, und du brauchst ja eher anscheinend irgendwas, wo du sagst so, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt eine Todesanzeige in der Zeit. Also du machst lieber was total Skurriles, Absurdes, als etwas, was dich einfach nur gerade berieselt. Also es muss immer so irgendwas, du gehst zum Kölner Treff mit einer Perücke, lieber irgendwas Extremes, was dich irgendwie kitzelt, als etwas zu tun, was dich leicht berieselt.
Ja, also ich glaube, es liegt vielleicht eher daran, dass ich, das klingt jetzt auch so seltsam, aber so ein bisschen gerne, oder ich habe kein Problem damit, so Sand im Getriebe zu sein oder nicht den Erwartungen zu entsprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, was total nerven kann, aber was eben auch sehr lustig sein kann. Ich glaube, das ist eher das. Ich möchte nicht Erwartungen entsprechen. Ich möchte immer Sachen anders machen vielleicht. Es war auch das bei Wissen macht, du hast ein Thema und du kannst entweder ganz gerade drauf gucken auf das Thema, aber das finde ich langweilig. Interessanter finde ich, auf ein Thema so ein bisschen seitlich verrückt drauf zu gucken und eine Perspektive einzunehmen, die vielleicht neu ist und die vielleicht irgendwelche Dinge offenbart, die du beim ersten Mal drauf gucken nicht so gesehen hast. Und das mache ich nicht nur bei den Themen, die ich dann irgendwie so bearbeite, sondern das ist irgendwie dann wahrscheinlich so in mir drin oder ich habe das so trainiert, dass es wie so ein Automatismus ist. Ich denke, okay, wo kann ich denn so ein bisschen anecken vielleicht? Deshalb komme ich bestimmt nicht rein in die Clubs mit Türstehern.
Ich wollte gerade sagen, ja. Jetzt weißt du warum. Die riechen das schon.
Die riechen das.
Die sind abgetrimmt auf sowas. Die sind getrimmt darauf, so die Typen zu erkennen, die reingehen und dann sich denken, nur Party machen ist zu langweilig, ich zünde die Hütte an.
Dabei bin ich gar kein Troublemaker in der Art und Weise, sondern ich bin Brillenträger.
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, wer seine Todesanzeige, seinen eigenen Todfact, ist schon ein Troublemaker.
Ja.
Ist die Frage, wer es sieht. Wenn es niemand sieht, ist es kein Trouble gemaked. Wenn es eine Person sieht, ja, die es kennt, ist es heftiger Trouble.
Das stimmt. Aber ich habe denen Bescheid gesagt, denen es was bedeuten konnte.
Mom, pass auf, Folgendes. Ich kann es dir jetzt gerade nicht erklären. Du wirst
Sachen von mir in der Zeitung lesen, die nicht stimmen.
Ich stehe morgen tot in der Zeitung. Ich habe jetzt keine Zeit, es dir zu erklären. Okay, also ich erzähle es dir direkt.
Das ist schon cool, ja. Also allein die Vorstellung. Manchmal reicht es mir, wenn ich mir Sachen vorstelle und ich bekomme dann einfach gute Laune. Genau, weil das so absurde Situationen sind,
ja,
die in einem Film passieren könnten, wo du denkst, bescheuert, sowas wird nie jemals in echt machen.
Das Ding ist, ich glaube, egal ob es jetzt eine Todesanzeige fälschen ist oder mit einem Bart zum Kölner Treff gehen, das sind ja auf jeden Fall Dinge, die fühlen sich erstmal nicht richtig an. Also in der Theorie zumindest, wenn man sie jetzt ausspricht, klingt es erstmal so, würde ich nicht machen. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, würdest du zum Kölner Treff gehen mit einem Bart und sieht so aus wie Reinhold Messner, würde ich sagen, naja, eigentlich per se nicht. Aber, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dadurch, dass man jetzt ja so ein bisschen auch so ein bisschen selber immer Bock hat, mal irgendwie was zu erleben, wo man denkt, das können doch andere unterhalten und wir halten eine Kamera drauf. Was könnten wir denn so machen? Was so, vor allen Dingen jetzt gerade in dieser Medienflut, wo man ja wirklich die Leute noch richtig pieksen muss, damit sie noch was spüren, wortwörtlich, haben wir zum Beispiel letztens wirklich innerhalb von einem Tag entschieden und 4 Tage später waren wir in einem Piercing-Studio und haben uns just for fun mal ein Nippel-Piercing stechen lassen.
Ouch.
Einfach, weil wir gedacht haben, so, das tut bestimmt weh. Und wir sind irgendwie so ein bisschen so veranlagt, so mit Schmerzen können wir, glaube ich, ganz gut. Und das wäre doch mal spannend. Tut bestimmt weh, ne? Und dann waren wir schon die ganze Zeit so, kneift dir mal einen Nippel? Und dann haben wir so, oh ja, das tut weh und so. Komm, wir machen das.
Hast du es noch?
Ich lasse wieder zuwachsen, weil einfach, ich hatte das jetzt 5 Wochen drin und es war okay. Ich hatte mich auch optisch dran gewöhnt. Es war auch gar nicht so schlecht. Aber es nervt wahnsinnig. Also vor allen Dingen beim Duschen, wenn du diese Bewegung machst und dann so mit dieser kleinen Schwimmhaut.
Also, das muss ich sagen, die Bewegung ist mit beiden ausgestreckten Händen über die Brüste streichen.
Genau, was man so in der Dusche macht, ungefähr eine Viertelstunde am Stück, dann bleibt man gerne mal mit seiner Schwimmhaut, die man hier hat, zwischen Zeigefinger und Daumen, so schön am Nippelpiercing hängen und zieht den so hoch. Das ist wahnsinnig unangenehm und da hatte ich dann sehr schnell so den Gedanken im Kopf, was ist, wenn ich an der Türklinke vorbeilaufe und ich bleib so mit meinem Nippelpiercing da hängen? Unrealistisches Szenario, egal, lassen wir es einfach so stehen. Und jetzt habe ich mich wieder davon getrennt, weil ich mir dachte, es ist irgendwie jetzt cool, das zu haben. Und ich habe wahnsinnige Schmerzen auf mich genommen. Ich tue es trotzdem raus. Aber jetzt haben wir das gemacht. Und ich kann sagen, boy, tat das weh. Also so, das war eine außerordentlich schmerzhafte Erfahrung. Mhm. Aber die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe mich danach für kurze Zeit so wahnsinnig lebendig gefühlt. Also es hat sich richtig gut danach angefühlt, das gemacht zu haben, obwohl es wahnsinnig dämlich war. Es hat keinen guten Grund dafür gegeben und eben weil das so war und man sich trotzdem selber in so eine Extremsituation gebracht hat, hat sich das extrem gut angefühlt. Und ich habe gemerkt so, scheiße, ich glaube, ich finde das richtig gut. Also ich mag das richtig gern. Vor 2 Jahren haben wir uns auch Spaß von unseren Freunden, da waren wir im Kreta-Urlaub, waren wir Paintball spielen. Kreta, sag ich mal ganz so, hat jetzt nicht den TÜV wie in Deutschland, da sind die Knarren auch mal ein bisschen anders eingestellt, diese Paintball-Pistolen, und haben uns dann am Ende vom Spiel immer gedacht, so, boah, das war schon, die haben ganz schön Wumms, ne? Komm, wir stellen uns mal hin, Hose runter, und dann lassen wir uns damit mal auf die Beine schießen. Und jeder darf mal drauf schießen. Ich habe bis heute eine Narbe von diesem Schuss an der Wade, aber es hat sich danach extrem lebendig angefühlt.
Mhm, da muss ich an eine Sache denken, eine Geschichte, die ist ähnlich wie Paintball. Es war so eine OP am Rücken. War es am Rücken? Nee, am Knie. Es war eine Knie-OP. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ist auch nicht mir passiert. Ist einem Freund passiert. Auf jeden Fall, der wurde betäubt mit so einer Spritze ins Rückenmark, damit irgendwie der ganze Unterkörper betäubt ist. Dann wurde operiert und dann wurde er in den Wachraum reingeschoben. Und hat halt gemerkt, dass er überhaupt nichts spürt. Also konnte sich in den Zeh kneifen und da war nichts. Hm. Und dachte, das ist ja Wahnsinn. Auch wenn ich mir aufs Schienbein schlage, da passiert nichts, auch Oberschenkel. Ich kann so fest hauen, nichts passiert. Und dann hat er sich natürlich dahin geschlagen, wo man sich freiwillig niemals hinschlagen würde.
Ja, fantastisch, ja.
Und dachte, wow, cool, keine Schmerzen, großartig. Und dann fing so langsam an, dass die Betäubung zu wirken. Und er merkte zuerst, okay, das ist das Kneifen in den Zeh. Und dann merkte er, wie das so langsam von unten wieder alles wach wurde. Er spürte ganz genau jeden einzelnen Schlag aufs Schienbein und auf den Oberschenkel. Und dann ging das Schreien los, weil das muss richtig wehgetan haben, wie er sich seine Hoden geschlagen hat.
Kurz gedacht, würde ich sagen.
Ja.
Relativ kurz gedacht. Aber ich verstehe so ein bisschen den Thrill. Also ich sehe mich da sehr drin wieder. Also
fürs Leben was gelernt.
Ja. Und dann ist ja auch wieder so, auch da, ne, muss man vielleicht einmal gemacht haben. Vielleicht muss man sich einmal mit Betäubung auf die Hoden gehauen haben, um zu wissen, dass es eine schlechte Idee ist.
Ja.
Oder dass es einem vielleicht nachher gefällt. Ey, diese Nummer mit dem Nippelpiercing, ne? Ich war wirklich danach verblüfft, weil ich hätte nie gedacht, dass ich eine Nippelpiercing tragende Person bin und hatte ihn dann und war so, ja, ich hab ihn. Ist das nicht mega geil, dass ich den jetzt einfach mal hab und ich kann ihn wieder rausnehmen? Das heißt, ich habe nichts dadurch verloren. Und dann denke ich dann oft so daran, dass man vor allen Dingen so in jungen Jahren natürlich auch viel Umfeld, aber vielleicht auch Eltern, die einen warnen vor irgendwelchen Dingen, was ja auch wichtig ist und so, auch für Kinder, dass die gewarnt werden und auch zumindest gesagt wird, pass mal auf, das und das kann man machen. Das könnte eine schlechte Idee sein, weil so und so. Mhm. Aber da habe ich mir jetzt auch gedacht, so, ist doch scheißegal, geh doch hin und lass dir ein Nippelpiercing stechen, mal just for fun, und nimm ihn eine Woche später wieder raus, wenn es kacke ist, so. Aber ich kann nur wirklich sagen, und das, also lasst euch jetzt nicht alle Nippelpiercing stechen im Affekt, jetzt morgen gehen die Zahlen nach oben in
den Nippelpiercing. Das auch.
Du hast gesagt, mach das mal. Also natürlich gibt es sicherlich Leute, die sagen, ich will in meinem Leben niemals einen haben, dann lasst es einfach. Aber wenn ihr euch unsicher seid, dann ist der einfachste Weg, dieses Thema über die Bühne zu bringen, es vielleicht zu machen und danach zu entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Weil bei einem Nippelpiercing, du verlierst ja wirklich nichts. So.
Es könnte sein, dass das sich entzündet und dass du deine Brust abgenommen bekommst.
Ja, Lirum Larum, dann würde ich aber sagen, dann pflegt das richtig. Dann mach eine Salbe drauf, so wie das die Person dir sagt, und dann geht das. Okay. Aber eine Entzündung kann man ja immer bekommen von allem Möglichen.
Das
ich meine, sich manchmal in solche Situationen zu bringen von Dingen, wo man eigentlich sagen würde, das ist eine Sache, die geht out of my comfort zone, kann sehr belebend sein.
Ja, und um nochmal zurückzukommen auf, warum mache ich manchmal so einen Scheiß? Es ist gar nicht, es ist ja immer noch meine Comfortzone. Also es ist jetzt nicht so etwas, was ich unangenehm finde, sondern es ist einfach, es macht mir irgendwie Spaß, solche Sachen zu machen, mit denen andere vielleicht nicht gerechnet haben. Und lustigerweise, wenn ich irgendwo eingeladen werde und Leute rechnen damit, dass ich was mache, schwöre ich dir, mache ich gar nichts. Und
sehr gut.
Das ist so, ja, ein bisschen seltsam. Aber so ist es halt.
Also jetzt frage ich mich natürlich so, gut, heute bist du hier, habe ich damit gerechnet, dass du was machst? Wird was passieren? Es könnte noch irgendwas passieren.
Nein, das wird nichts passieren. Ich mich ja wohl.
Jetzt, wo du sagst, dass nichts passiert, sagst, bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Das Thema, dass du deinen eigenen Tod mal gefaked hast, führt mich noch dahin, und das ist jetzt, ich habe dir vor der Aufnahme der ersten Folge, habe ich dir schon gesagt, dass mein Bruder etwas über dich wusste und mich darauf hingewiesen hat, meinte, ey, pass mal auf, wenn du mit Ralf sprichst, sprich ihn doch mal darauf an, das findet er nämlich, Psychologe, und das findet er nämlich wahnsinnig interessant, weil du nämlich mal ein Buch geschrieben hast, in dem du erklärst oder darüber erzählst, wie man Kindern das Thema Tod näher bringt. Und das fand ich auch spannend. Wieso, wie kamst du drauf? Wieso wolltest du dieses Buch machen? Ich finde es einfach nur ein interessantes Thema, weil ich natürlich, da habe ich mir nämlich direkt dabei gedacht, so, oh ja, spannend. Das ist aber schon harter Tobak.
Das ist super spannend. Also, es ist schon ewig lange her, bin ich angesprochen worden von einem Nachbarn bei uns, der mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, mal zu Traube vorbeizukommen und vielleicht eventuell auch Botschafter zu werden. Traube ist ein Trauerbegleitungsverein, deshalb Trauerbegleitungsverein für Kinder und Jugendliche hier in Köln. Mhm. Das heißt, wenn jemand stirbt, der dir sehr wichtig ist und du bist noch so im Jugendlichen- oder Kindheitsalter, dann kannst du da bei einer Trauergruppe zum Beispiel mitmachen und einfach da so eine Art von Begleitung bekommen. Und das habe ich mir angeschaut, weil mein Vater ist gestorben, als ich 15 war. Insofern hatte ich da auf jeden Fall so eine Verbindung zu dem Thema und das war mir nicht fremd. Und dann bin ich dahin, Aachener Straße, haben die ihre Büros, und habe mir das angeschaut und fand das total toll, dass es sowas gibt. Also dass es Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und die anderen irgendwie Möglichkeiten geben, sich mit dem Thema Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Weil bei mir war es so, ich war im Grunde komplett allein. Also mit allen Gefühlen, die es da so gibt, wenn dein Vater stirbt, der ja ein sehr wichtiger Mensch ist. Also bei uns war es noch so extrem. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich so in der ersten Klasse. Und normalerweise bleiben die Kinder ja oft bei der Mutter. Und bei uns war es so, meine Schwester und ich sind bei meinem Vater geblieben, weil der irgendwie so voll der... Das war einfach ein sehr, sehr liebender Mensch. Es gab bei ihm irgendwie niemals ein böses Wort. Es war jetzt nicht so antiautoritär oder so, aber es war einfach voller Liebe. Und es war für uns wahrscheinlich so ganz klar, wir bleiben bei unserem Vater. Und er hat dann neu geheiratet und so weiter und ist dann irgendwann gestorben. Und das war dann irgendwie so, ja, doppelt krass. Also dieser Mensch, der so alles so mit Liebe ausgefüllt hat, war dann auf einmal weg. Und es gab halt niemanden, der uns irgendwie gesagt hat, was jetzt passieren könnte und dass jeder Mensch anders trauert, dass es da keinen Standardweg gibt, dass es nichts gibt, was man einhalten muss, dass man auch Party machen kann, selbst wenn man eigentlich gerade jemanden verloren hat.
Ja.
Und all diese Sachen. Und es hat mich natürlich ewig lang beschäftigt, eigentlich bis heute noch. Also ich habe jetzt gerade erst vor kurzem ein Video über Trauer hochgeladen. Also das ist etwas, was auch viele Menschen beschäftigt, weil bei Trauer ist es so, wenn du selbst trauerst, ist es erstmal natürlich eine völlige Ausnahmesituation, weil du es nicht jeden Tag erlebst. Du bist total untrainiert eigentlich. Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Also ist es so ein Wirbelsturm der Gefühle. Und alle Menschen außen um dich rum, das ist oft so, die wollen mit Trauer nichts zu tun haben, weil Trauer einfach anstrengend ist. Deshalb wird es oft totgeschwiegen, was da passiert ist. Und das lässt dich als Trauernden total vereinsamen, weil Trauer einfach auch anstrengend ist, weil Leute wollen nicht zugucken, wenn du plötzlich in Tränen ausbrichst und wollen nicht schuld sein, dass sie irgendwas Blödes gesagt haben in deren Augen, weshalb du dann wieder ja diese Emotionen rauslässt, weil Emotionen sind einfach oft anstrengend. Das ist irgendwie ganz komisch bei uns zurzeit in der Gesellschaft. Einerseits kocht alles schnell hoch, aber wenn es dann so richtig um intensive Gefühle geht, dann ist es für viele Menschen zu intensiv. Hm. Naja, und wie gesagt, ich bin dann Botschafter geworden von Traube und hatte dann fast parallel irgendwann eine Anfrage von einer Lektorin, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch über Trauerbegleitung zu machen. Also es war völlig unabhängig von Traube. Und dann dachte ich, ja, das passt ja gerade super, weil ich mich eh im Moment sehr damit beschäftige und habe dann dieses Buch geschrieben, was im Grunde genau das ist, was mir gefehlt hat, als ich getrauert habe. Es sollte wie so eine Art Notfallkarte sein, die man im Flugzeug im Sitz in der Tasche vor dir vor sich findet. Also dass du weißt, okay, das ist passiert, so verhalte ich mich jetzt am besten. Und das könnte ich dann irgendwie machen, auch bei anderen Menschen. Wie kann ich denen am besten helfen? Und so habe ich das dann gemacht. Und so kam das zu dem Buch.
Sehr spannend. Also ich finde es sehr spannend und mein Bruder wahrscheinlich auch, weil für uns war es wahrscheinlich, witzigerweise, dieses Buch wäre wahrscheinlich was gewesen, ich bin ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich gelesen, weil ich nie Bücher lese, aber wenn es als Hörbuch gegeben hätte, hätte ich das gemacht.
Ich gebe dir die CD.
So genau richtig. Also bei uns war es auch so, meine Mutter ist gestorben, da war ich 19 und bei mir gab es auch, es gab die Zeit, also wenn ich so an mein Leben denke, gab es die Zeit vor dem Tod meiner Mutter und die Zeit danach. So, das sind komplett getrennte Leben, weil ich glaube, auch 19 war noch so eine Zeit, so bis dahin hatte, also ich kann mich nicht erinnern an irgendeine schwierige Zeit, bevor ich 19 war, bevor meine Mutter gestorben ist, an was wirklich Schwieriges, weil dadurch weißt du ja einmal so wirklich, was so richtig fiese Scheiße ist, also was so passieren kann, so was so das Worst-Case-Szenario. Alles davor war super heile Welt. Wir sind aufgewachsen in so einem kleinen Wallfahrtsort an der holländischen Grenze. Alles super cozy, es war toll, es war so ein bisschen Dorfleben. So, das heißt, du machst so wirklich sehr klare Stadien durch deiner Kindheit, bist viel draußen spielen mit deinen Freunden, du musst dir um nichts sorgen. Und dann hat meine Mutter Krebs bekommen. Und dann haben wir sie 2 Jahre zu Hause noch irgendwie gepflegt. Und dann ist sie gestorben, 2019. Und ich war danach auch sehr lost und habe das dann so gemacht, weil natürlich niemand aware war, was macht man jetzt so? Weil vor allen Dingen, wenn du halt irgendwo gelebt hast, wo links und rechts nichts Schlimmes passiert. Es passiert wirklich nichts Schlimmes. Mhm. Das passiert wirklich, ist natürlich auch ein unrealistisches Leben. Jetzt, wo ich so in der Großstadt lebe, merke ich so, wie unrealistisch dieses Leben auf dem Land ist. So, es ist halt nicht wirklich echt.
Ich habe auch im Dorf gelebt, als mein Vater gestorben ist. 10.000 Leute oder so.
Ja, ja. Das ist crazy, weil du bist halt wirklich so, Moment, das passt jetzt aber gar nicht, also das passt auch überhaupt gar nicht in das, was, hey, wir werden noch alle 80 und dann sitzen wir und dann stirbt die eine Person, vorher spielen wir noch mit den Enkeln, also es gibt doch diesen Plan und der war plötzlich einfach weg. Und danach habe ich ganz viele falsche, von denen ich jetzt weiß, falsche Entscheidungen getroffen, wie ich damit umgegangen bin, für mich, die für mich falsch waren, offensichtlich, die dann dazu geführt haben, dass ich bei meiner ersten Therapeutin saß und dann bei der zweiten und bei der dritten bis jetzt. Und jetzt bin ich seit einem halben Jahr nicht mehr in Therapie, weil ich einfach mir selber erklärt habe, wie ich damit umgehe. Und dann habe ich alles gemacht, was sich erstmal gut anfühlt. Und was sich gut anfühlt, ist dann manchmal aber auch nicht der gesündeste Weg, mit Sachen umzugehen. Mhm. Das kann dann auch sein, dass man sagt, ich gehe jetzt viel feiern und ich gehe jetzt viel raus und so. Alles, was betäubt, ist super. Und dabei habe ich aber auch unfassbar viele sehr, sehr interessante Dinge über mich und so übers Leben einfach gelernt, auch in der Therapie. Einer der interessantesten Fakten, die ich irgendwie so mitgenommen habe, war immer dieses, und das spiegelt das perfekt wider, ist dieses Gefühl der Unsterblichkeit, mit der Menschen so zur Welt kommen. Dass du halt zur Welt kommst und du hast dieses Gefühl der Unsterblichkeit. Das heißt, natürlich ist dir irgendwie klar, dass du mal stirbst, aber auch irgendwie nicht. Weil wie könntest du ein Leben führen, wenn dir wirklich bewusst ist, dass du halt irgendwann einfach sterben wirst, das ist ja crazy. Deshalb hast du diesen Mechanismus im Kopf, dass du das nicht wirklich weißt. Ja, du weißt es, aber es ist auch nicht wirklich realistisch da. Und das ist dann einfach beim Tod meiner Mutter einfach geplatzt, die Blase. Und mein Gefühl der Unsterblichkeit war weg. Und das war richtig unfair, weil die anderen das noch hatten. Und das hat sich dann auch direkt einfach wiedergespiegelt in diesem Umgang, dass du halt trauerst. Du bist richtig traurig, du bist richtig im Arsch. Du merkst richtig so, Alter, das ganze Kartenhaus bricht hier gerade zusammen. Und die anderen, wie du schon richtig gesagt hast, sind halt so, oh Gott, jetzt wird getrauert, oh, das ist unangenehm.
Genau,
so von außen, das ist unangenehm. So richtig so, oh Mann, ist das unangenehm. Oh Gott,
das möchte ich jetzt
auch. Und du merkst, also, die meinen es natürlich nicht böse, aber sie können es auch einfach, selbst wenn sie wollten, nicht wahrnehmen, was abgeht. Weil du hast, ihr habt dieses Gefühl der Unsterblichkeit noch, ihr besitzt das noch, ihr habt diesen Mechanismus, ihr seid quasi wie so Truman-Show-mäßig. Bei mir wurde dieser Vorhang gehoben. Ich weiß mehr als ihr. So ein bisschen hat sich das angefühlt. So, ich weiß jetzt, was passieren kann. Und hab dann echt danach fast neidisch auf die anderen Leute geblickt, wo ich mir dachte, oh Mann, du hast, bei dir ist noch niemand gestorben in der Familie. Ich gönn's dir. Ist toll, dass das noch nie passiert ist. Weil, wenn's passiert, wird sich dein Leben echt verändern. Und das ist dann toll, wenn es nicht in einem Alter passiert, hoffentlich, also zumindest an einem Punkt passiert, wo du hoffentlich ein bisschen unter Kontrolle bist. Und ich mit 19, ich war absolut nicht unter Kontrolle. Ich war richtig 19 Jahre alt, so richtig dumm.
Vor allem 19 bedeutet, du bist schon volljährig, du kannst jeden Scheiß machen.
Das war auch schlecht.
Ja. Ich war ja noch 15, das war, also ich war noch so ein bisschen unter Schulkontrolle beispielsweise, wobei ich auch viel Scheiß gemacht habe. Und ja, das ist einfach echt krass.
Das war wirklich, ja, das war deshalb super interessant, weil ich mir denke so, ey, das hätte geholfen, wenn mir jemand so ein bisschen erklärt, so, okay, was machen wir jetzt? Weil alle waren ja überfordert. Ich meine, mein Vater war überfordert, meine Oma war überfordert, mein Bruder war natürlich überfordert. So, niemand weiß wohin. Und alle versuchen, so gut wie möglich zu machen. Aber natürlich auch braucht ja jeder jetzt erstmal einen Plan für sich selber, bevor er einen Plan für jemand anderen machen kann. Und wie du richtig sagst, du bist 19, du kannst alles machen. Ich mache mir einen Plan. Und ich nehme mir einen richtig bescheuerten Dummen und mache den mit meinen besten Freunden vielleicht noch zusammen, die natürlich alle so sind, dass sie sagen so, scheiße, Alter, was machen wir, damit er sich besser fühlt? Komm.
Die machen alles mit erstmal.
Genau, machen die alles mit so. Und dann bist du auch noch der, der die Führung angibt, womöglich. Ja, perfekt.
Ja, das ist dann, keiner will was dagegen sagen, weil du weißt ja am besten, was für dich gut ist. Und klar sagst du dann als Freund, ja, okay, wir machen das mit diesem komischen Auto nach Italien. Und
das klingt wie eine super Idee, ja. Und ich fand's sehr interessant, dadurch zu lernen, wie man selber tickt, zu was man so fähig ist, was man so tut und was für komische Entscheidungen man trifft, wo man im Nachhinein denkt, es macht doch auch überhaupt einfach, es macht auch keinen Sinn, aber auch wie andere Menschen ticken und wie dieses Thema tut. Es hat mich sehr, sehr lang, vielleicht so auch noch bis heute, immer wütend gemacht, wie schnell andere Leute, egal wie gut du mit jemandem befreundet bist oder so, wie schnell andere Leute vergessen. Also, dass man das Gefühl hat, selber, der so sehr natürlich, das darf man ja nicht auf andere Leute spiegeln. Du hast ja deine Mutter verloren, andere Leute haben auch eine Freundin verloren oder so, aber es ist ja nicht so weitreichend. Ich meine, Menschen sterben. So, wenn irgendjemand in deinem Umfeld stirbt, der stirbt, ja, und morgen geht das Leben halt wieder weiter. Ja. Für dich halt nicht. Also suchst du Leidensgenossen, die mit dir leiden. Wenn du aber spürst und dann natürlich auch noch so genau darauf achtest, wie andere mit der Trauer umgehen, und du spürst, dass andere schneller vergessen als du, das hat mich richtig sauer gemacht. So, dass ich sehr schnell merkte, ihr geht nicht mehr zum Grab, ihr seid sehr schnell so, ja, weiter geht's.
Ihr
seid so
Fakes und die waren alle so phony und du hast das Gefühl, rafft ihr noch, was passiert ist und was jetzt gerade mit euch passiert? Ja. Total, ja.
Das war Wahnsinn. Also das fand ich bis heute immer total schwer zu greifen, weil man immer das Gefühl hatte, wenn du jetzt nicht dafür sorgst, dass hier dieses Gedächtnis aufrecht gehalten wird, wie auch immer man das macht, das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht ganz mit dem Bild rumrennen, das du hochhältst. Nee. Dann wird hier, die Person wird vergessen, ausgelöscht, verpufft, weg. Aber so ist es halt. Also wenn eine Person stirbt, dann ist die weg und dann geht das Leben für alle anderen, dann geht das weiter und diese große Masse bewegt sich weiter. Das fand ich schon eine crazy Einsicht für mein Leben. So sehr hart.
Ich fand es am härtesten nach der Beerdigung, dieser Leichenschmaus. Ja. Da bin ich auch nicht hingegangen. Boah. Ich fand das so scheiße. Wie kann man jetzt irgendwie gefühlt feiern, dass jemand gerade beerdigt worden ist? Ich sehe es mittlerweile ein bisschen anders. Aber ja, als Teenager findest du das alles scheiße. Und es gibt so viele widersprüchliche Gefühle dann in der Zeit. Also einerseits natürlich so dieses, okay, ich muss jetzt trauern, aber ich kann gar nicht weinen. Irgendwie fühle ich gar nichts. Und das ist ja das Schlimme. Du weißt rational, da ist jemand gestorben. Das ist wichtig für dich. Du musst jetzt traurig sein. Aber weil es so ein krasses Erlebnis ist, bist du wie taub. Du spürst gar nichts und denkst, was stimmt nicht mit mir? Wieso kann ich nicht weinen? Wieso kann ich nicht traurig sein? Also bin ich irgendwie krank oder was ist los? Und wenn du niemanden hast, der dir erklärt, völlig normal. Bei manchen ist es so, bei anderen so. Das kommt schon. Gib dir mal Zeit. Dann ist es echt schwierig. Und gleichzeitig versuchst du natürlich, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fühlte mich teilweise auch so ein bisschen wie voll so Badass-mäßig. Nach dem Motto, ja, Schätzchen, ich habe alles schon erlebt. Mein Vater ist gestorben, du kannst mir gar nichts mehr sagen. So dass nach dem Motto, dass ich mir keine Lederjacke gekauft habe und irgendwie so wie so komischen Filmen aus den 50ern in den USA praktisch als der schlimme adoleszente Typ da rumlaufe und alles mögliche, allen möglichen Scheiß mache, dass ich das nicht gemacht habe, wundert mich schon. Aber dieses Gefühl war zumindest da, was auch total bescheuert ist.
Ist ja fast aber auch eine gute Rechtfertigung für jeden Scheiß, den man dann halt erstmal macht. Im Endeffekt kann man immer sagen, ja, ein Elternteil von mir ist gestorben und ich kompensiere das jetzt gerade. Und dann hat man immer so ein bisschen so, ja, das wird's wohl sein.
Und du wirst lachen, genau das. Also ich habe natürlich, bin ich in jede Unterrichtsstunde, in jeden Kurs gegangen danach. Ich habe viel blau gemacht. Und irgendwann kam Frau Hartkopf, viele Grüße.
Shoutout.
Ich glaube, die war Stufenleitung oder auf jeden Fall hatte ich Deutsch und Philosophie bei ihr und die hat mich dann zu einem Gespräch zu sich reingerufen, meinte so, dass es eigentlich nicht geht, aber sie wüsste ja um meine Situation und insofern würde sie mal ein Auge zudrücken. Das war genau das, wie du es gesagt hast. Ja. Also etwas, wo du dieses total schlimme Ereignis als Entschuldigung nimmst, um dich total scheiße daneben zu benehmen. Was natürlich bescheuert ist, aber du steckst so da drin, dass alles irgendwie gerechtfertigt ist.
Ja, und dann ist es ja auch wirklich hinten raus, ich kann das mittlerweile gar nicht mehr richtig aufdröseln. Von den Sachen, die danach kamen, wo ich im Nachhinein denke, so bei vielen Sachen, so hätte ich vielleicht anders machen sollen, frage ich mir jetzt natürlich dann auch heute wieder, desto weiter das so wegrückt, kommt man jetzt auch wieder diese sehr große Frage so, nee, vielleicht ist ja auch alles genau richtig gelaufen, wenn man jetzt so hier und jetzt ist. Ich meine, am Ende, so wie wir jetzt hier sitzen, so, vielleicht hat es ja auch alles genauso sein sollen. Also vielleicht war es dann ja auch irgendwie richtig. Vielleicht ist auch irgendwie jeder Weg dann irgendwie richtig, damit umzugehen, weil irgendwie, Hauptsache, du hast einen Weg gefunden. Also Hauptsache, du bist ja jetzt noch hier und kannst drüber reden, dann hast du ja irgendwie anscheinend einen Weg gefunden, damit umzugehen. Weil ich glaube, ich wüsste jetzt auch gar nicht, ey, damals mit 19, ey, was mich da für Sachen interessiert haben. Wie willst du denn auch korrekt damit umgehen? Also gibt's ja nicht den Leitfaden oder ein bisschen mit 20 sagst du so, du, hear me out, pass auf. Schritt 1 ist, du gehst dahin, zu dieser Institution, da sitzt die Person, die nimmt dir das alles ab. Das ist ja auch nun mal ein dickes Ding, so, ne?
Hat und sie so ja funktioniert's ja auch nicht. Das ist ja das Ding. Und ich glaube auch, ja, vielleicht ist viel, viel Scheiß passiert, aber der formt dich ja auch, deine Persönlichkeit, genau wie der Tod einfach jetzt Teil von dir ist. Es gehört einfach so jetzt mit zu deinem Leben. Eine Trauerbegleiterin hat ein super Bild dafür gehabt. Sie hat erzählt, wenn jemand stirbt, ist es so, als würdest du durch die Fußgängerzone gehen und dann kommt jemand mit einem Messer auf dich zugerannt und rammt dir das in den Oberschenkel. Du fragst dich, was soll das? Spinnt der? Und dann, manche Leute können sich vielleicht irgendwie selbst rausziehen und verarzten, andere brauchen Hilfe dazu. Und dann hast du da diese riesende, blutende, klaffende Wunde, da wo erstmal alles rausläuft. Und dann wird das versorgt, vielleicht genäht, irgendwelche Ärzte sind da und dann hast du da diese Narbe. Erstmal die Kruste und dann kann es sein, dass die bei irgendeiner Gelegenheit wieder aufreißt, weil du dich an so einer blöden Tischkante gestoßen hast. Und dann wächst es immer weiter zu. Und diese Trauer sorgt eben dafür, dass es immer weiter verheilt. Aber die Narbe bleibt einfach da. Und wenn es einen Wetterumschwung gibt oder Weihnachten, dann fängt die an, weh zu tun. Und du merkst, ah Gott, da war ja was, genau. Aber es bleibt immer ein Teil von dir. Und das fand ich total super, das Bild, weil genau so ist es.
Ja.
Es geht gar nicht darum, denjenigen, der gestorben ist, zu vergessen. Oder andersrum, dem so ein Altar zu bauen und das Andenken immer in Ehren zu halten. Das geht einfach darum, dass das jetzt ein Teil von dir ist und es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen und es ist schön, mal sich dran zu erinnern und dann ist es auch schön, mal was anderes zu machen und nicht dran zu denken. Und das ist eben das, was man lernen muss.
Und vielleicht auch irgendwie eine Message daraus mitzunehmen, ne? Also ich finde, es gibt so ein paar Eigenschaften, die hätte ich wahrscheinlich ohne dieses ganze Ding gar nicht so verinnerlicht. Also ich habe mit meiner Mutter viel gestritten über Schule damals. Das war schon immer so ein Streitpunkt. Da ging es immer so nach der Schule immer mal hoch her wegen Noten und weiß nicht was. Und was jetzt so belanglos wirkt. Und dann, es hat sich immer sehr natürlich angefühlt, dass das richtig ist, dass man sich darüber streitet. Mhm. Und dann, als meine Mutter den Hirntumor bekommen hat, hat sich das an einer Stelle durchs Hirn gefressen, muss man sagen, so, die auch dafür verantwortlich war, Dinge so für voll zu nehmen. Was auch sehr anstrengend war, weil sie dann die Krankheit nicht mehr so richtig für voll genommen hat und so. Und man konnte sich mit ihr aber auch nicht mehr streiten. Also es war wirklich medizinisch einfach nicht möglich. Du hättest Gott weiß was machen können, die fährt alles mega witzig. Es war einfach alles mega so, ach komm, also wie so ein bisschen wie so ein gleich demente Omi. Und das war richtig crazy, weil wir dann im letzten Jahr, wo sie noch gelebt hat, kein einziges Mal über irgendwas gestritten haben. Und es war toll. Und plötzlich diese Möglichkeit zu sehen, dass dieselben Menschen sich immer noch gegenüberstehen und trotzdem alles noch irgendwie funktioniert hat, aber auch ohne sich zu streiten. Das habe ich so verinnerlicht. Ich streite bis heute, es liegt natürlich nicht nur an mir, sondern natürlich auch an den Leuten, die mich um mich schare, mit meinen Freunden. Ich habe mich noch kein einziges Mal mit meinen Freunden richtig gestritten. Also wir haben ein total tollen kommunikativen Austausch miteinander, dass wir über Dinge sprechen, aber man nicht laut wird. Ich lasse das gar nicht mehr zu, dass Menschen um mich rumschare, die das Gefühl haben, wie gesagt, das ist ein Satz, über den kann man streiten. Auch in Beziehungen, dass Leute ja sagen so, doch, man muss schon mal streiten. Man muss ja schon mal die Köpfe einhauen, so, sonst ist das so und so. Bin ich leider überhaupt nicht der Meinung. Und da bestehe ich auch sehr drauf. Ich bin immer der Meinung, dass man diskutieren kann. Ich bin immer der Meinung, dass es wichtig ist, Dinge anzugehen und auch eine Lösung zu finden. Aber streiten, dieses Hochhergehen, dieses emotionale, sich angreifen, vielleicht was zu sagen, was sehr unüberlegt ist, umso dümmer, weil was ist, wenn die Person morgen, Alter, fährst du von Bus, Alter, und hast irgendwas gesagt, das lasse ich in mein Leben auf jeden Fall nicht mehr rein.
Ja, aber das ist genau das Ding. Das frage ich, ich bin auch genauso. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich harmoniesüchtig bin, aber ich bin auch nicht jemand, der rumbrüllt oder der streitet, einfach nur, weil es Spaß macht zu streiten, überhaupt nicht. Aber ich frage mich, liegt es vielleicht auch daran, dass wir sowas erlebt haben, dass wir so ein krassen Verlust erlebt haben und deshalb wissen, ja, der Mensch, mit dem ich jetzt gerade streite, der kann nächste Stunde schon tot sein und dann mache ich mir vielleicht Vorwürfe und denke mir, hätten wir uns besser mal nicht gestritten. Das kann ja auch total die Handbremse sein, irgendwie voll der Hemmschuh, dass du Sachen nicht rauslässt, die aber vielleicht mal rausgelassen werden sollten. Also das ist ja auch eine Sache, wo man drüber nachdenken muss.
Ja, voll. Und dann ist halt das wirklich ein Geschenk, dass man da jetzt so drüber denken kann, ohne dass einem das bewusst passiert ist. Also ich glaube, es ist schlimmer, auf jeden Fall die Erfahrung machen zu müssen, dass dir das genauso passiert, dass du mit jemandem gestritten hast und wie gesagt, die Person läuft morgen über eine Ampel und wird überfahren und du musst dann dein Leben damit leben und hast so diese Lehre gemacht. Oder ob ich die Lehre halt so gemacht habe, dass ich aus etwas anderem, was passiert ist, dann diese Lehre abgeleitet habe für mich selber. So, das ist dann ja vielleicht insofern einfach ein großes Geschenk gewesen. Und das ist, glaube ich, das größte Vermächtnis, was man irgendeiner Person machen kann, die dann gestorben ist in deinem Leben. Dass man sagt, pass mal auf, das bleibt beschissen, es bleibt ein Dorn, es bleibt eine Wunde, aber da ist eine ganz wichtige Sache für mein Leben daraus entstanden. Also es ist nicht nur Schlimmes. Also das ist ja, glaube ich, das ist das, was natürlich in der ersten Moment, wenn sowas passiert, du kannst das ja gar nicht verarbeiten. Vor allen Dingen, aber witzigerweise, bevor es passiert, kannst du es nicht verarbeiten. Wenn es dann ist, wie du schon richtig sagst, bist du ja gelähmt, du bist dann ja eben in deiner Glocke und dann läuft alles an dir vorbei. Ja. Und du bist so, fuck, Moment, das geht jetzt einfach weiter alles? Das ist ja crazy. Aber dass das halt, ja, dass das dann so stattfinden kann und man diese Lehre dann doch daraus ziehen kann, das wird dir ja viel später klar. Und dann ist es das eigentlich das Schönste, was man daraus machen kann.
Also, klingt jetzt total bescheuert, aber so rückblickend war es, glaube ich, ganz gut, dass ich sowas schon so früh erlebt habe. Weil es ist ja so, wenn du Kinder fragst, okay, wer möchte denn mal eine große Veränderung, wird kein Kind die Hand heben. Und wenn es aber die große Veränderung gibt, sind Kinder oder je jünger Menschen sind, die sind halt sehr flexibel und können sich total gut an neue Situationen anpassen. Und ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger ist es, sich anzupassen und sich mit einer neuen Situation einigermaßen sich da gut zurechtzufinden. Insofern, das war was ich da durch den Tod von meinem Vater eben einfach gemerkt habe. Ja, das Leben geht weiter und es kann richtig scheiße sein. Und trotzdem kann ich so eine Art von Resilienz vielleicht an den Tag legen und trotzdem durchkommen und weitermachen. Und das so für mich selbst erfahren zu haben, ich glaube, das ist was total Wichtiges. Und ja, das kann mir so auch keiner mehr wegnehmen eigentlich.
Nee, das auf jeden Fall nicht.
Es gibt übrigens, von wegen, wo du sagst, den Tod vor Augen zu haben. Ich habe mir vor ein paar Monaten ein Riesenposter gekauft. Da steht ganz groß 4K Weeks, also 4000 Wochen.
Oh fuck, ist das dieses, wie viele Wochen man lebt?
Ja, genau.
Oh Gott, das ist wild. Das finde ich aber, das ist crazy. 4000 Wochen also sind es durchschnittlich.
Im Durchschnitt, ja. Du gibst auf der Seite gibst du dein Geburtsdatum an, weil je nachdem, wann du geboren wurdest, ist sozusagen die Statistik anders. Und dann bekommst du ein Poster, das ist so DIN A2, mit ganz vielen Rechtecken, mit ganz vielen Quadraten. Die ersten sozusagen, die du schon, also jedes Quadrat steht für eine Woche. Und die ersten Wochen, die schon vorbei sind, die sind schon schwarz ausgefüllt. Und deine Aufgabe ist es im Grunde dann, wenn du willst, die nächsten noch leeren Quadrate jede Woche da auszumalen und zu gucken, wie weit geht's eigentlich noch. Schon krass, aber ich habe jetzt, es gibt so einen YouTube-Kanal, Wissenschaftskanal, der hat so eine Art Mail-Order, wo er so Wissenschafts-Gadgets verschickt. Und die haben jetzt einen Countdown verschickt, wo du dein Geburtsdatum eingibst. Und auch da, rein statistisch gesehen, wann wahrscheinlich dein Tod eintreffen wird. Und diese Uhr, so eine Digitaluhr, sieht aus wie das Armaturenbrett von dem DeLorean bei Back to the Future. Die zählt rückwärts die Sekunden runter, wie lange du noch lebst.
Das ist crazy.
Das ist schon echt krass.
Aber jetzt stell dir vor, was das für ein erhabener Moment ist, wenn du diese Uhr überlebst.
Und die läuft
das
weiter und
so
zählt
crazy.
Plus. Ja.
Das wäre doch eigentlich ein nettes Goal. Also ja, sie nicht zu sehen als irgendwas, wo man sagt so, scheiße, Alter, und da ist der Endpunkt, sondern zu sagen, Digga, ich schlag die Uhr.
Ja.
Das wäre krass.
Was für ein, das ist so.
Das wäre das Life-Goal. Scheiß auf die Bucketlist.
Du hast, im Grunde den Endgegner besiegt und hast den Bonus-Level erreicht.
Das ist wirklich
das ist schon cool.
Aber hast du diese Uhr dir runtergeladen?
Nee, die habe ich nicht.
Aber du füllst diese Wochen bei diesem Poster, hast du sie ausgefüllt?
Ehrlich gesagt, ist es eine der Dinge, die mir zu langweilig sind. Einmal im Jahr denke ich, ich könnte ein bisschen ausmalen und dann male ich die
aus. Weil das Ding ist ja, dieses Poster wird ja erstmal vielleicht sogar einen positiven Effekt haben, weil es gigantisch aussieht, wenn diese Felder noch offen sind. Aber wär's, wenn du sie abstreichst, dann wird's der Hirnfick.
Ja, das wird hart.
Dann wird's richtig scharf.
Wahrscheinlich. Oder, und das glaube ich, passiert, du gewöhnst dich so daran. Du gewöhnst dich daran, dass alles endlich ist. Auch du selbst. Es gibt ja so diesen Spruch, leb jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Der ist voll scheiße. Im Grunde habe ich gemerkt, es macht viel mehr Spaß, jeden Tag so zu leben, als wäre es dein erster.
Mm-hmm. Oh, fuck, das ist deep. Ja. Leute, lasst das mal kurz sagen. Macht euch davon mal ein Poster. Ist ab morgen im Merch-Shop von Ralf Kasper.
Gute Idee.
Leb jeden Tag, als wäre es dein erster. Ja, it's true. Aber auf der anderen Seite, ich sag dir, wenn YOLO nicht so krass ausgelutscht geworden wäre als so ein Trend, dann ist es ja immer noch, es ist per se richtig. You only live once. Ja, es stimmt. Es ist kein dummer Spruch. Hätte nicht das Internet das kaputt gemacht, wäre es ein gutes Tattoo.
Hätte der Buddhismus das nicht kaputt gemacht.
Was nimmt er uns als nächstes, oder?
Echt.
Verdammte
Axt. Wiedergeburt. Nein, ich möchte nicht wiedergeboren werden. Hast du so eine Bucketlist? Was total übrigens lustig ist, Bucketlist, ich habe mal gelesen, das ist falsch übersetzt. Eimerliste heißt das eigentlich. Und das ist kein englischsprachiger Begriff, sondern ein deutscher Begriff. Und Eimer kommt nicht von Eimer, Bucket, sondern Sachen, die ich einmal im Leben machen möchte.
No way. Die Eimer-Machen-List.
Ja.
Hör auf.
Ja.
Aber ist das ein Fakt oder ist das gefährliches Halbwissen?
Vielleicht Viertelwissen.
Ich habe keine Bucketlist. Wahrscheinlich spielt da das ähnliche rein wie bei dieser 4000-Wochen-Liste. Hätte ich eine Bucketlist, dann wäre es ja im Prinzip so, wenn ich Sachen von der abstreiche und die Buckets sind durch, hätte es dann ja so ein bisschen seine Sinnhaftigkeit verloren. Deshalb glaube und hoffe ich, dass diese Bucketlist-Punkten, dass man die gar nicht wissen kann jetzt gerade, man könnte sich jetzt eine Liste machen, ich glaube, die poppen so auf.
Mhm.
Also ich glaube so, also jetzt mal ganz blöd, ich will auf diesem Thema jetzt nicht rumreiten, also ich habe das mit dem Nippelpissing danach draufgeschrieben für mich, auf die Bucketlist abgezahnt. Also ich habe es so gemacht, habe dann gemerkt so, ich wollte es nicht haben, ich tue es drauf und streich's direkt ab.
Super Art, To-Do-Listen zu machen. Einfach die Sachen draufzuschreiben, die
man gerade gemacht hat.
Ja.
So, ich bin gerade nach Hause gelaufen, Bucketlist für heute.
Hey, Sport erledigt.
So cool. Kann man sich selber so ein Zufriedenheitslevel schaffen, wenn man tatsächlich sich nicht die Sachen proaktiv vornimmt, sondern zurückguckt, was man gemacht hat die Woche und sich denkt, ich habe so viel geschafft, ich zähle mal kurz auf, geht nochmal durch seinen Kalender und sagt, so und so und so. Und deshalb Bucketlist klingt für mich schon so ein bisschen, es gab mal einen tollen Film mit Morgan Freeman und Jack Nicholson, Das Beste kommt zum Schluss, wo die im hohen Alter nochmal so eine Bucketlist abhaken. So, und das ist so ein bisschen der Vibe, den das für mich hat. Dass ich mir denke, so letzter Meter.
Hast du einen Plan für dein Leben? Also, ich muss kurz erklären. Als ich mit der Schule fertig war, ich war total neidisch auf alle meine Freunde, die wussten, was sie danach machen. Weiß, keine Ahnung. Das Studienfach, Berufsausbildung, die für sich ganz klar hatten, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte in der Firma angestellt sein und dann mache ich das und das war's. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich war komplett lost. Ich war so richtig... Ja, ich habe nie gelernt, einen Plan zu machen für mein Leben. Und ich merke, dass es immer noch so ist. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich machen soll. Deshalb, hast du einen Plan für deins?
Ich mache jetzt was sehr Podcastiges und was sehr Hartes. Ich finde diese Frage nämlich so interessant und gut, ich werde jetzt als Cliffhanger hier im Raum lassen.
Boah, Profi.
Ja,
ich bin so froh.
Ich werde diese Frage jetzt hier im Raum stellen lassen. Das ist nämlich eine sehr gute Frage. Ich glaube aber, dass die uns sicherlich noch zu anderen Sachen bringt. Deshalb lass uns die als Startfrage direkt zum Reinstarten in der nächsten Folge nehmen.
Sehr gut.
Die ihr ja nächste Woche schon hören könnt. Also ich würde dranbleiben. Es verspricht einiges.
Selbst ich würde das hören.
Fantastisch. Und wenn Ralf Kasper sagt, er würde seine freie Zeit dafür opfern, eine Podcast-Folge zu hören, ist das ein sehr gutes Zeichen. Ich würde sagen, vielen lieben Dank für alle, die eingeschaltet haben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Ja, freue mich.
Bis dann.
Ciao.
Na, wie war's?
Ja, sehr intens, würde ich sagen. Also es ist interessant, obwohl wir in der ersten Folge, glaube ich, beide festgestellt haben, dass wir auf jeden Fall sehr unterschiedliche Personen sind, ist es interessant, wenn es plötzlich so einen Klickmoment gibt und man connectet plötzlich über so einen wahnsinnig persönlichen Moment. Und das hat das ganze Gespräch auf jeden Fall plötzlich auf eine andere Ebene gehebelt.
Wir hatten ein total leichtes Thema, Tod und wie lange man lebt. Also wenn man sich über sowas nett unterhalten kann, kann eigentlich nichts mehr passieren.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Amelie Kern und Timo Klump.
Küssen ist kein Fremdgehen. Also was sagt nur jemand, dessen Vater nie da war? Gut, ich stelle mich mal vor, ich bin Hannes.
Und ich bin Jeremy.
Ja, das ist unser Podcast-Intro, was wir gerade erfahren haben, dass wir es drehen müssen. Nee, Trailer, ups.
Genau, und du hast auch den Namen nicht gesagt. Adoptivbrüder.
Adoptivbrüder. Und hier geht's um Themen, wie Jeremy gerade schon angeteasert hat.
Genau, oder zum Beispiel darum, dass wir uns viel zu lange Rasierer geteilt haben. Das würde ich auch mal gerne aufarbeiten.
Oder dass Jeremy einen KitKat Sex hatte.
Yo, stop!
Okay. Wir sollen auf jeden Fall werden, dass am 10.04. der losgeht. Das ist ein...
Videopodcast ist,
dass er in der Audiothek erhältlich ist und überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, jetzt haben wir echt das Pflichtprogramm schon durch.
Das Ding, danke, das Ding.
Genau. Und ich freue mich sehr darauf.
Ja, ich mich auch.
Es wird witzig.
Wird witzig.